Also ein Beispiel, ich habe Höhenangst, ja. Ich habe unfassbare Höhenangst. Und dann sagt mir jemand, hey, Fallschirmspringen ist cool. Und ich so, nee, ich habe aber Höhenangst. Dann sagt die andere Person, aber Fallschirmspringen ist echt cool. Dann sage ich, na okay, dann mache ich's halt. Dann sitze ich in diesem Flugzeug und kippe fast in Ohnmacht und denke mir jedes Mal, warum mache ich das? Du weißt, du hast Höhenangst. Aber ich weiß auch, dass ich dann wieder in dieses Flugzeug steigen würde, weil immer diese Neugier dann doch größer ist. Und bei Dancing on Ice zum Beispiel, ich war noch nie auf Schlittschuhen gestanden, keine Ahnung, aber ich kann halt über mich selbst lachen. Das war auch wirklich zum Schießen. Und ich vergleiche mich dann auch nicht mit den anderen, die waren alle tausendmal besser als ich. Aber ich habe mich über meine Fortschritte gefreut. Als ich dann rückwärts laufen konnte beispielsweise, sah immer noch fürchterlich aus, aber ich habe mich darüber gefreut. Und wie gesagt, ich kann das selber über mich lachen und nehme mich dann nicht so ernst und habe Spaß, wenn es war ja auch im Studio so, wenn die Leute unterhalten sind und wenn die Spaß haben. Und ja, das da habe ich dann auch Freude dran.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. In dieser Folge darf ich die ehemalige deutsche Profifußballerin und jetzige Goalie-Trainerin der Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft Nadine Angerer begrüßen. Nadine reflektiert über ihre Erfahrungen als erfolgreiche Torhüterin, den Umgang mit Druck und die Bedeutung von Teamdynamik. Nach 2 Weltmeistertiteln, 5 Europameistertiteln mit der deutschen Nationalmannschaft, unzähligen Höhen und Tiefen auf dem Rasen und 11 Jahren als aktive Fußballerin und Torwarttrainerin in den USA, sprechen wir über ihre persönliche Entwicklung und darüber, wie sie es immer wieder schafft, sich neu zu erfinden. Welche Rolle spielen Mut und Neugier in ihrem Leben? Wieso ist ihr das Gefühl von Gemeinschaft besonders wichtig? Und was bringt sie aus der Ruhe? Vom Fußballfeld ins Fernsehen, zu Dancing on Ice oder das große Promi-Backen. Wie schafft Nadine es immer wieder, es mit unterschiedlichsten Menschen klicken zu lassen? Nadine Angerer und ich reden außerdem über eine ihrer wichtigsten Eigenschaften, die Selbstakzeptanz. Und über ihren Wunsch für 2026, Leichtigkeit. Wer Nadine live erleben möchte, hat bei ihrer neuen, ganz eigenen Bühnenshow Nadine Angerer, Ecken und Kanten, mit der sie ab dem 14. Januar auf Tour geht, die Gelegenheit dazu. Jeden Abend lädt sie das Publikum ein, zusammen mit Freunden über das Leben zu sinnieren und gemeinsam zu lachen, zu fühlen und das Hier und Jetzt zu genießen. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge Make It Click, der Podcast, die erste Folge in 2026 mit der wundervollen Nadine Angerer. Meine liebe Nadine, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Du bist mein Happy New Year Guest.
Oh, was eine Ehre. Im neuen Jahr schon.
Im neuen Jahr, 2026. Was wünschst du dir fürs neue Jahr?
Vieles. Natürlich wünscht man sich immer erstmal Gesundheit, ist ja ganz klar. Aber wenn ich so die letzten 2-3 Jahre zurückdenke, war sehr viel, ja, in Anführungszeichen Schwere, viel Stress und viel Sachen, die belastet haben. Deswegen wünsche ich mir für 2026 Leichtigkeit.
Leichtigkeit.
Leichtigkeit, ja. Das ist so mein Wunsch.
Das ist doch mal gut. Ich glaube, ja. Das wünschen sich viele.
Ja.
Mal schauen. Dann hoffe ich sehr, dass das in Erfüllung geht. Du startest ja gleich mit deinem eigenen Programm in ein paar Tagen sozusagen. Oder hast schon.
Genau.
Ecken und Kanten. Bevor wir darauf näher eingehen, würde ich gerne nochmal ganz von vorne bei dir anfangen.
Oh Gott, okay.
Also, wie viele wissen, zweifache Weltmeisterin.
Ja.
Sagt man übrigens, gibt es ein weibliches Ding für Torwart, Torwärtin?
Das werde ich auch immer gefragt. Ich sage immer Keeper oder so ein bisschen im Englischen. Ansonsten, wenn man es deutsch ausdrücken will, Torhüterin.
Du warst Torhüterin, genau, Torhüterin. Das klingt so nach Herr der Ringe.
Torhüter auch manchmal oder Torhüterinnen auch.
Du warst Torhüterin bei der deutschen Nationalmannschaft der Frauen, Frauennationalmannschaft, und du warst eben zweifache Weltmeisterin, fünffache Europameisterin. Du hast 146 Cups, sagt man, gewonnen?
Gespielt.
Gespielt.
Alle hätte ich gerne, aber...
Gespielt.
Genau.
Du warst 11 Jahre in den USA?
Ja.
als Fußballerin und als oder als Torhüterin und als Trainerin.
Ja.
Du warst in Australien.
Ja.
Du hast beim FC Nürnberg und FFC Turbine Potsdam. Siehst du,
das ist ne?
Turbine Potsdam, Bayern München. Und du warst die beste Torhüterin des Jahres 2014.
Ja, Weltfußballerin also.
Weltfußballerin.
Ja.
Weltfußballerin.
Ja.
Es sind so viele geile Titel. Das wünschen sich manche.
Ja, kann mich nicht beschweren, sagen wir mal so. Also, ja.
Wer ist Nadine Angerer neben den Titeln und all den Preisen, die du gewonnen hast?
Ja, das ist mal ein tiefer Start in das Gespräch. Ja, ich glaube, wer bin ich? Ja, ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich glaube, meine Mitspielerin oder Freunde wird mich als chaotisch bezeichnen. Ich mich selber nicht. Aber ich glaube, ich bin loyaler Mensch und eigentlich würde ich sagen, ich bin sehr lebenslustig. Ja, ich glaube, das, oder lebensbejahend, ich glaube, das ist so, was mich am meisten beschreibt.
Wie bist du ursprünglich zum Fußball gekommen? Leute, die dich noch nicht so kennen oder deinen Lebenslauf, wie hast du angefangen?
Ja, ich komme aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Mein Vater war Handballer, meine Mutter war professionelle Triathletin.
Mhm.
Und ja, von da war ich schon immer irgendwie mit dem Thema Sport umgeben und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Ich habe als Kind so ziemlich alles gemacht, alle Ballsportarten, aber auch alle Nicht-Ballsportarten, wie Triathlon beispielsweise oder Karate. Und dann habe ich festgestellt, dass ich alles mit Ball lieber mag und dann auch noch so alles, was mit Team zusammenhängt, egal ob Handball oder Fußball, Basketball. Also es war schon ziemlich früh klar und dann ist die Entscheidung irgendwann auf Fußball gefallen.
Und da dann geblieben, sozusagen?
Genau. Erst bin ich ein bisschen zweigleisig gefahren, Handball und Fußball, aber auch in der Handballnationalmannschaft gespielt, also im Jugendbereich. Und dann wurde es dann doch ein bisschen viel. Schule hatte ich auch noch nebenbei. Und dann habe ich mich durch ein Los, ehrlich gesagt, ein Los hat dann entschieden, dass ich Fußball spiele.
Was für ein Los? Das heißt, du hast selber dir zwei Lose geschrieben, hast gesagt, wenn ich was ziehe, dann ist es irgendwie, oder du wurdest ausgelost.
Nee, ich war mit meiner Mutter auf dem Balkon gesessen und habe gesagt, so, ich muss mich jetzt mal entscheiden, Hü oder Hot. Und dann hat sie gesagt, okay, dann schreibe ich Fußball auf einen Zettel und Handball. Und dann hat sie die zwei Zettel in ihren Händen gewürfelt und ich habe tatsächlich Fußball bezogen.
Okay, sonst wärst du vielleicht Handballerin des Jahres geworden.
Ja, oder auch gar nichts. Also keine Ahnung. Also das... Deswegen glaubt er wenig an Zufälle. Es hat schon so alles sollen sein, wie es letztendlich gekommen ist. Also es war wirklich, ohne dass man es wusste, war es irgendwie ein prägender Nachmittag bei uns zu Hause, wo dann das Los mit Fußball gezogen wurde.
Wann packt einen der Ehrgeiz? Ich habe Benny Hugel, einen Schweizer, ehemaligen Schweizer Fußballer, gefragt, wann man weiß, dass man dann... Dass dann die Profikarriere losgeht. Weißt du, gibt es so einen Zeitpunkt, wo du sagst, ab dann wusste ich's?
Nee, ich wusste das gar nicht. Und das ist, glaube ich, das Chaotische, was ich eingangs versucht habe zu beschreiben. Ich wusste das. Ich habe mir darüber nie Gedanken so wirklich gemacht. Ich hatte einfach Spaß an dem, was ich mache. Ich wusste auch gar nicht, in welche Richtung das geht. Aber, und zum Thema Lebensbejahende wieder, ich hatte einfach total viel Spaß am Leben auch. Also, und deswegen war jetzt nicht mein ganzer Fokus nur auf den Sport ausgerichtet, sondern ich war halt auch sehr interessiert am Leben, wenn man es mal so umschreiben kann. Und natürlich, dann irgendwann kommt man natürlich in das Alter, wo man sich auch entscheiden muss, mit was verdiene ich dann irgendwann mal Geld. Aber auch das war wieder mehr Zufall. Und und dann von Jahr zu Jahr wurden auch die Verträge besser. Und dann habe ich gemerkt, damit kann ich ja auch Geld verdienen. Und so hat sich das dann gesteigert. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwann muss ich alles mal auf eine Karte setzen, weil ich das auch nicht so wirklich gemacht habe, aber hätte machen sollen, noch ein bisschen intensiver. Und dann ist der Weg so gekommen, wie er letztendlich gekommen ist. Aber es war jetzt überhaupt nicht geplant, dass ich sage, ich komme von A nach B. Und dann nach C, sondern bei mir war alles von A nach D, nach F, zurück zu B und dann irgendwann bin ich dann auch ans Ziel angekommen mit sehr, sehr vielen Umwegen und Hürden und Erfahrungen.
Als wir uns kennenlernten, hast du mal oder hast du erzählt, dass die erste Weltmeisterschaft ist die auf der Bank gewesen sozusagen, die du auf der Bank verbracht hast und die zweite dann aktiv sozusagen auf dem Feld?
Ja, genau. Ja, 2003 in Amerika war das Endspiel in Los Angeles. Da war ich, Gottes Willen, also ich dachte natürlich zu dem Zeitpunkt, ich kann auf jeden Fall die WM schon spielen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das die richtige Entscheidung, auch vom Trainerteam mich nicht spielen zu lassen, weil ich einfach noch nicht vom Kopf her reif genug war, die ganze Verantwortung beziehungsweise auch den Druck auszuhalten. Also ich hatte da wirklich Zeit zu reifen auf der Bank, Erfahrungen zu machen. Und ich hatte so meine eigene Rolle auch im Team mit anderen, die auf der Bank saßen. Also meine Rolle war im Prinzip die Nummer eins damals zu pushen, aber gleichzeitig auch für gute Stimmung in der Mannschaft zu sorgen und für ein gutes Mannschaftsklima zu sorgen. Und das habe ich letztendlich, glaube ich, auch gut gemacht. Und ist auch eine Sache, die man dann lernt, bei so einem Turnier so seinen persönlichen Egoismus hinten anzustellen. Natürlich und vor allem zu der Zeit hätte ich gern gespielt, habe es natürlich auch nicht verstanden, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war es, wie gesagt, die richtige Entscheidung. Und ich habe auch gelernt, dann meine Rolle so zu akzeptieren, wie sie in dem Moment ist, weil das Team im Vordergrund steht.
Ist das, wenn du sagst, man hat das gelernt und man muss das eigene Ego hinten anstellen? Ich stelle mir das total schwierig vor. Wenn man einmal in der Nationalmannschaft ist, dann denkt man ja, I'm the king of the jungle or the queen of the jungle.
Mm. Ja, natürlich, klar. Und vor allem, wenn man dann die erste WM spielt und ist natürlich und dann in Amerika mit so viel Zuschauern, was man jetzt hier aus Deutschland jetzt nicht so gewohnt war, damals in Amerika schon. Das war auch schon krass, da auf der Bank zu sitzen. Das Gute ist dann, wenn man wirklich eins, zwei vertraute Mitspielerinnen in der Mannschaft hat, wo man auch mal wirklich, es wäre ja gelogen, wenn ich sage, es war alles Freude, Sonnenschein, sondern natürlich musste ich auch mal Sachen loswerden oder haben auch mal geflucht, aber halt nur bei zwei, drei Leuten, denen ich vertraut habe und nicht in der Kabine und habe damit die ganze Mannschaft sozusagen runtergezogen, sondern habe mich auf dann die Leute konzentriert, wo ich wusste, die hören auch, manchmal muss man ja gar nichts hören oder braucht keinen Rat, man muss einfach nur mal angehört werden und dann ist auch wieder okay. Und so war es zum Glück in der Mannschaft, dass ich da gute Leute hatte.
Aber dann beeinflussen quasi die Spielerinnen auf der Bank auch the outcome of the game im Sinne von hundertprozentig?
Davon bin ich überzeugt. Bin ja jetzt inzwischen auch Trainerin und also Torwarttrainerin und ich sage auch immer zu unseren Cheftrainern, er soll nicht die meiste Zeit, aber einen Großteil seiner ganzen Arbeit oder Aufmerksamkeit lieber Nummer 12 bis 25 geben, weil damit ist das Zünglein an der Waage, ob man verliert oder gewinnt. Die ersten 11 sind eh happy, die spielen und natürlich muss man die auch trainieren und Aufmerksamkeit geben, das ist ganz klar. Aber ich habe auch gesehen, wie schnell eine Stimmung in der Mannschaft kippen kann, wenn Unzufriedenheit da ist oder wenn man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden. Man sitzt schon auf der Bank und dann wird man noch übersehen, dann ist natürlich doppelt frustrierend und deswegen ist es, glaube ich, einfacher zu akzeptieren, auf der Bank zu sitzen und nicht zu spielen, wenn man aber das Gefühl hat, gesehen zu werden oder trotzdem auf so einen Prozess oder mitgenommen zu werden oder wo man sieht, ich bin oder eine Erklärung hat, warum man gerade nicht spielt und das ist der Grund, dann hat man das Gefühl, okay, ich werde gesehen, da ist ein Plan dahinter und dann verstehe ich es, dann ist es auch tausendmal einfacher, sich im Dienst der Mannschaft zu stellen, als wenn man einerseits frustriert ist, dass man nicht spielt, dann wird man nicht gesehen, dann fällt man hinten runter, das dann schon, und dann, wenn du dann nicht die richtigen Charaktere hast, natürlich wird dann gelästert oder der Unmut in der Kabine preisgetreten und kann man sich vorstellen, da ist nicht nur eine unzufrieden, weil es sitzt ja nicht nur eine auf der Bank und dann entstehen Grüppchen innerhalb der Kabine, die letztendlich eine ganze Stimmung und eine ganze Kultur innerhalb des Teams kippen können.
Wie stellt man als Trainerin jetzt generell von einer Frauenfußballmannschaft, aber eben auch jetzt du als Torwart oder Torhüterin, Trainerin, das kann man Torwarttrainer, entschuldige bitte, lass mal.
Goalie-Trainer.
Ja, genau, Goalie-Trainerin. Du bist ja Goalie-Trainerin für die Schweizer Nationalmannschaft. Wie stellt man das Fingerpointing ab? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch oft passiert. Oder sie hat das gemacht, er hat das gemacht. Die Mittelfeldspielerin hat was auch immer.
Genau, Fingerpointing ist natürlich auch ein großes Thema. Und ich glaube, das fängt an, dass man es als Trainer unterbindet. Dass man auch das ganz klar anspricht, bei sich zu bleiben. Und dass man ja auch nicht mit dem Finger auf einen gezeigt bekommen möchte. Von daher, ich glaube, dass man diese Awareness irgendwie schafft. Bleib bei dir und teil mir deine Gefühle mit, aber vergleich dich nicht mit anderen. Und das ist die eine Sache. Ja, und die andere Sache ist, kann man von Anfang an unterbinden, indem man den Leuten Aufmerksamkeit gibt, indem man das Gefühl vermittelt, gesehen zu werden. Oder dass man auch als Trainer das anspricht. Als Trainer darf ich das ja. Ich weiß, du bist vielleicht gerade besser als die andere, aber ich gebe der anderen gerade Vertrauen, weil wenn du in der Situation bist, möchtest du auch nicht gleich aus dem Tor raus. Also, dass man da so ein bisschen Awareness schafft, auch vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die Situation der anderen, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, aber dass man trotzdem loyal auch gegenüber bleibt und der anderen aber gleichzeitig vermittelt, ich sehe dich, ich sehe deine Leistungen. Ich glaube, da kann man schon im Vorfeld viele Spannungen rausnehmen.
Ich nehme an, im Fußball wird genauso viel um den Chef, die Chefin, den Trainer, die Trainerin gebuhlt, wie in anderen Firmen oder Organisationen auch, oder? Ist dann die Aufmerksamkeitsökonomie, dass man sagt, guck mich an, ich laufe jetzt oder schau auf mich, ist wahrscheinlich genauso, oder?
Du meinst, klar, versucht jeder irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, sich im Vordergrund zu spielen, aber ich glaube, über die Laufe der Jahre kennt man dann seine Flitzpiepen schon, die da so eine Maske aufhaben und im Prinzip nicht mal authentisch sind, sondern im Prinzip nur dem Cheftrainer oder in dem Fall den Trainern generell gefallen wollen. Und deswswegen ist halt wichtig, dass man seine Spielerinnen kennt und weiß, wie man es dann einzuordnen hat. Weil letztendlich, klar, wenn man in dem Fall in Anführungszeichen Macht hat, es ist ja jetzt nicht nur im Fußball so, ist es öfter so, dass man versucht, irgendwie sich anzupreisen oder was weiß ich was, aber ja, letztendlich sollte man sich davon nicht täuschen lassen, als Chef oder als Trainerin.
Was musstest du für dich lernen zwischen der ersten WM auf der Bank und dann deinem unfassbar? Ich habe eine Reportage oder einen Bericht über deinen Sieg damals gesehen und man hat gesagt, keinen einzigen Fehler hättest du gemacht. Es wäre quasi the dream game. Was musstest du lernen?
Ich musste ganz viel lernen. Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen auch ein Hallodri gewesen, ein lebensfroher Mensch. Und ich glaube, die größte Hürde war für mich, weiterhin das Leben so zu lieben, wie ich es getan habe, aber dann auch meinen persönlichen Egoismus hinten anzustellen, wann es angebracht ist und wann es nicht angebracht ist. Weil es ist nun mal ein Teamsport. Und letztendlich, wenn ich Tennis spiele, schade ich nur mir damit. Aber ja, dann beim Fußball hängt halt dann eine ganze Mannschaft dahinter. Und ich glaube, das war die eine Sache. Dann musste ich ehrlich gesagt anfangen oder lernen, richtig zu trainieren. Habe mich sehr, sehr lange auf mein Talent verlassen. Ich hatte von Natur aus, war ich sehr athletisch, musste jetzt nicht wirklich viel dafür tun. Und habe dann gemerkt, dass es vielleicht doch nicht genug ist, Talent und meine athletischen Fähigkeiten, sondern dass da viel, viel mehr dazu gehört. Das musste ich lernen. Und das, was ich auch noch lernen musste, was mir aber nicht bewusst war, was mir dann erst wiederum während der EM klar wurde, ist den Umgang mit unfassbarem Druck. Ich dachte, ja, ich bin viel zu cool. Kein Problem für mich. Ja, ich habe mich ja lockert. Kein Problem. Und dann lag ich nach der WM im Krankenhaus mit einer beidseitigen Lungenentzündung, weil ich einfach mental so ausgelaugt war und es komplett unterschätzt habe. Und dann hat es mir wirklich einfach das komplette Immunsystem einfach mal, hätte ich nie gedacht von mir, dachte, stecke ich doch locker weg. Aber war auch eine Lernerfahrung. den Umgang mit Druck und die, ja, auch zu wissen, wie gehe ich damit um, auch mit dieser Angst, einen Fehler zu machen jetzt. Und das war ja auch ein Lernprozess.
Wie macht man das dann, oder wie hast du das gemacht für dich wirklich ganz konkret? Also dann liegst du dann im Krankenhaus, das sieht das so nach der zweiten WM.
Genau, 2007.
Genau, also nach deinem aktiven sozusagen Sieg. Dann liegt man im Krankenhaus mit einer beidseitigen Lungenentzündung. Und was macht man dann, wenn man rauskommt? Sich Yoga, Meditation, gesund essen?
Ist es nicht glauben, aber ich bin direkt wieder feiern gegangen, was jetzt wahrscheinlich nicht überrascht. Ja, dachte jetzt, haben wir mal gut mit Krankenhaus liegen. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber das hat hätte man annehmen können, dass ich jetzt mein Leben komplett umändere und jetzt, aber dem war natürlich wieder nicht der Fall. Aber ich habe mich schon damit auseinandergesetzt. Und das realisiert man auch nicht während einer WM, sondern erst im Nachhinein. Was hat mir eigentlich geholfen, mit diesem Druck umzugehen oder auch mit der Angst? Weil man sagt ja immer, man soll nicht Angst haben, man soll eher die Lust aufs Gewinnen haben. Und ich dachte, ich habe überhaupt keine Lust aufs Gewinnen gehabt. Ich wollte einfach nur keinen Fehler während des Spiels machen. Ne? Das war schon krass. Und letztendlich habe ich mich im Nachhinein gefragt, wie habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich war schon immer vorm Spiel fix und fertig. Ich dachte mir, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Was ein Stress. Und dann auch da habe ich wieder gemerkt, dass ich mein Torwarttrainer, das war so mein Mentor, mein Vertrauter, dem habe ich einfach alles gesagt. Ich habe mich verwundbar gemacht, aber nur ihm gegenüber erstmal. Und allein das auszusprechen, allein offen und ehrlich zu sein und ihn als Mentor noch zu haben, das hat mir einfach total geholfen. Und ich habe mir dann angefangen, das Spiel in so kleine Häppchen einzuteilen. Keine Ahnung. Alle 10 Minuten, so die nächsten 10 Minuten Fokus. Oh, wieder 10 Minuten geschafft. Hat mir das dann wirklich so eingeteilt. Und dann hat man natürlich auch noch 1-2 Vertraute in der Mannschaft, denen es ähnlich geht. Und ich glaube, dann braucht man manchmal nicht viele Worte, sondern wenn man gleich Gefühle hat oder gleich denkt, dann zieht man sich irgendwann an und dann, auch wenn man zu cool ist, teilt man dann doch auch ein paar Emotionen. Und das haben wir gemacht. Und dann dachte ich, ich bin ja jetzt hier nicht alleine. Anderen geht's auch so. Und dann machen wir es halt zusammen. Das ist ja das Schöne in der Teamsportart. Also ich glaube, da waren mehrere Faktoren. Und dann, das war das Größte, glaube ich, war so meine Relativitätstheorien, sage ich jetzt mal, die dann rauskam, wo ich mir sage, ja, es ist auch nur Fußball. Ja. Es ist jetzt auch nicht, ich habe ganz vieles relativiert und habe gesagt, ja, es ist keine OP am offenen Herzen. Wenn es nicht klappt mit der Karriere, dann mache ich halt was anderes. So, und das hat auch bei mir total viel Druck rausgenommen, wo ich dachte, it's not the end of the world.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das in Perspektive rückt, ne? Dass man nicht sagt, es geht jetzt hier um Leben und Tod.
Genau, manchen hilft's vielleicht nicht, weil sie so den unfassbaren Traum haben, das und das zu erreichen. Und ich hatte auch den Traum, aber mein Glück, sage ich jetzt mal, bei mir war es so, ich habe halt so viel Interessen am Leben gehabt. Ich dachte, wow, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes. Auch nicht, was ich gerade gesagt habe, das Ende der Welt. Und mir hat es geholfen, da durch so schweren Zeiten durchzugehen. Und was ich glaube, im Nachhinein, dieses Verwundbar auch zeigen, dass man sagen kann, also nicht nach außen hin natürlich, aber zu den Vertrauten oder zu meinem einen Vertrauten damals in der Nationalmannschaft, dass man sagen kann, das ist schon alles auch gerade ein bisschen scheiße, was wir hier machen. Ne? Also einfach ehrlich zu sein.
Wie hast du die Akzeptanz erlebt als Frauenfußballerin? Weil, also jetzt um ehrlich zu sein, ich glaube, als ich, weiß ich nicht, jetzt ich werde jetzt 44 und so als ich so 12 oder sagen wir mal 20 war, war so Frauenfußball gar nicht auf meinem Schirm. Aber jetzt bin ich auch in einer denkbar unsportlichen Familie aufgewachsen. Also bei uns wurde nichts, also meine Eltern haben alles Künstlerische, ja, aber Sport war irgendwie so weit weg. Es war so, was machst du denn da? So, Sport ist Mord.
Ja.
Und ich glaube, zum ersten Mal habe ich mir Wanderschuhe gekauft mit Anfang 30. Ja, und war dann ganz, habe das dann meinen Freunden geschickt und habe gesagt, jetzt geht sie wandern. Ich habe eine Radlhose mal geschenkt bekommen mit 33. Ich sehe aus wie ein Vollidiot. Diesen Radl, wattierten Radlerhosen. Das ist gerade nur dann so einem engen Radl-Shirt. Ich dachte, jetzt ist es irgendwie gar nicht meine Welt. Aber Frauenfußball war ja da noch nicht so, also heute ist das schon nochmal in Beliebtheit oder Bekanntheitsgrad gestiegen, weil du vorhin gesagt hast, in Amerika war bei der WM auch die Ränge voller. Waren die Amerikaner immer schon mehr zum Beispiel im Vergleich zu den Europäern auf Frauenfußball oder ist es auch in den letzten Jahren, wie hat sich das verändert?
In Amerika war schon immer Fußball Frauensport Nummer eins. Also damals von besagten Finale 2003 in Los Angeles waren 90.000 da zum Finale. Die letzten 11 Jahre, die ich in Portland war, unser Durchschnitt genau, war irgendwie 22.000. Also wir haben da teilweise sind bei den Frauen mehr Tickets verkauft als bei den Männern.
Woher kommt das?
Ich meine, in Amerika gibt es halt andere Sportarten, die sind für Männer.
American Football.
Fußball ist halt eine Frauensportart in Amerika. Das ist so. Also auch vor 20 Jahren, als ich in Amerika war, wo es bei uns noch undenkbar war, dass da irgendwelche Mädels im Park kicken, war in Amerika schon überall kicken die Mädels, ja. Oder werden von Mama und Papa oder was weiß ich, welche Familienkonstellation zum Training gefahren, zum Fußballtraining. Ist ganz normal. Auch ist es normal jetzt, dass Equal Pay in Amerika herrscht. Es gibt Equal Pay, also nicht nur finanziell, sondern auch von den Bedingungen her. Wenn die Männer im Fünf-Sterne-Hotel sind, sind die Frauen auch im Fünf-Sterne-Hotel. Wenn die Männer Business fliegen, fliegen die Frauen auch Business und umgedreht. Also das ist weltweit, glaube ich, oder war die USA das erste Land, wie das Vorreiter gewesen.
Und wenn du dann hier gespielt hast mit teilweise Lehrerinnen-Rängen, war das dann so wie im Theater, wenn nur 20 Leute drin sitzen, anstatt irgendwie 500?
Ja, ist dann klar, so, aber klar macht es mehr Spaß, vor mehr Zuschauern zu spielen, ist ja klar. Wobei ich sagen muss, so die letzten 7 Jahre, als ich gespielt habe, war schon immer cool. Also da waren schon immer auch bei den Länderspielen richtig, richtig viele Zuschauer da, 20 plus 1000 oder 30.000, teilweise in München waren 50.000 da. Das habe ich schon auch noch mitbekommen, aber ganz ehrlich, wenn nur 2000 da war, habe ich mich auch gefreut. Dann habe ich gedacht, cool, dann können wir die 2000 entertainen. Also ich war da nicht so, ich keinen Bock, wenn nur 2000 war, sondern ich habe mir gedacht, cool, wenn wir hier ein bisschen Action für euch machen.
War das schwierig, als du aufgehört hast dann und gesagt hast, dein letztes Spiel?
Nein.
Und ich gehe?
Nein, das war das Beste. Ja, es hat viele Gründe. Ich habe mit, ich weiß gar nicht, 37, glaube ich, aufgehört. Und habe auch lange drüber nachgedacht. Habe ich keine Lust mehr auf den Druck gehabt. Man wird ja älter, dann hat man natürlich noch mehr Verantwortung. Natürlich auch mehr Lösungsstrategien, klar, aber ich hatte keine Lust mehr auf den Druck. Ich war in der glücklichen Lage, total fit zu sein, keine Verletzungen zu haben. Ich war bei einem guten Verein in Amerika. Keine Trainerin hat mich auf die Bank oder kein Trainer hat mich auf die Bank gesetzt. Also keiner hat irgendwie mein Ende bestimmt, sondern ich habe aus eigenen freien Stücken. Ich weiß noch genau, wo das war. Da waren wir in Houston bei irgendeiner Vorbereitung und ich saß da auf dem Parkplatz, frag mich nicht warum, und hab gedacht, nee, das war's, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Und dann ist die Entscheidung gereift und letztendlich war es der richtige Zeitpunkt, es war die richtige Entscheidung und ich glaube, das ist immer auch im Nachgang besser, wenn die Bundestrainerin einen fragt, kannst du bitte noch ein Turnier spielen? Kannst du bitte noch weitermachen? Ich glaube, das hilft dir im Nachgang mehr, als wenn du vom Trainerteam auf die Bank beordert wirst. Wenn du nicht mehr die Rolle spielst oder dein Körper streikt oder du nur noch niedergemacht wirst von der Presse. Ich glaube, da habe ich das perfekte Ende gefunden. Und ich bin jetzt 47, ich habe keine Schmerzen, mir geht's total gut. Und ich musste mich da nicht durchquälen durch irgendwas oder mir selber noch was beweisen, sondern es war alles genau so richtig. Und oft ist es jetzt so, dass meine Torhüterinnen sagen so, das Spiel jetzt wieder am Sonntag. Und ich denke mir, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und ganz ehrlich, ich bin froh, sage ich nicht, denke ich mir, aber ich bin so froh, dass ich es nicht mag. Ja.
Das erinnert mich, was du gerade sagst, an zwei Sachen. Einmal an, wir merken ja an gewissen Entertainern, die dann nicht zurücktreten können und dann immer wieder auf die Bühne gehen, obwohl vielleicht der Körper was nicht mitmacht, haben wir ja in den letzten Wochen oder Monaten auch gesehen. Und dann denkt man, wünscht man sich eigentlich für die Person, dass sie selber schon hätte den Abschied quasi selber bestimmt, bevor alle sagen, ich will dich eigentlich nicht mehr sehen.
Ja.
Oder oh mein Gott, das ist so fast schwierig mit anzugucken. Und das Zweite ist, ich habe mal einen Podcast gehört mit Boris Becker und er hat eine Sache gesagt, die ich ganz spannend fand. Er hat gesagt, weißt du, Djokovic wollte immer den nächsten Titel gewinnen und als ich zweimal meine großen Erfolge hatte, dachte ich, ich weiß ja jetzt, wie es geht, warum muss ich das jetzt nochmal machen? Und es hat ihn nicht mehr angetrieben. Es erinnert mich ein bisschen daran, weil kannst du das nachvollziehen?
Ja, genau. Natürlich ist es dann einfacher, wenn man schon ein, zwei Mal gewonnen hat, hat man nicht jetzt mehr so diesen absoluten oder diese Verbissenheit, diesen Drang, nochmal Weltmeister zu werden. Ich habe dann irgendwann gedacht, oh, ich konzentriere mich viel mehr auf die Mannschaft und freue mich so über das Mannschaftsgefüge, auf die Kultur. Und dann wird es automatisch passieren. Es war aber nicht mehr Weltmeister, 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 sondern welcher Weg ist der beste, um dahin zu kommen? Es war nicht mehr so angetrieben, Titel zu gewinnen. Ist ja natürlich einfach, wenn man schon zweimal Weltmeister ist, ja. Wir hatten natürlich welche in der Mannschaft, die hatten noch keinen Weltmeistertitel, die hatten natürlich einen anderen Antrieb, ist ja auch klar.
Mhm.
Aber von daher kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen.
Aber es ist nicht dieses Suchtpotenzial, so ich muss jetzt nochmal und nochmal und ich kann eben nicht aufhören, wie es vielleicht manche dann auch haben.
Hatte ich aber auch nie so.
Vielleicht war das auch, aber vielleicht ist das genau das Erfolgsrezept. Ich habe ja, als ich dich dann bei einem gemeinsamen Anlass, den wir mitgestalten durften, kennenlernen konnte, habe ich danach eben von dir erzählt in unserer Begegnung. Und ich fand, du hast mich einfach beeindruckt, du bist auf diese Bühne und was du gesagt hast, es war intelligent, es war authentisch, obwohl ich das Wort nicht so mag, weil ich finde immer, es wird oft benutzt, um sich nicht verändern zu wollen. Dann sagen Leute, ich kann mich nicht verändern, ich bin so, wie ich bin, authentisch. Aber ich meine es bei dir in der positivsten Form und dachte so, ach, die ist einfach geil. Der guckt man gerne zu, der hört man gerne zu. Das ist so. Und dann habe ich von dir erzählt einigen Leuten und alle unisono sagten, Nadine Angerer, die ist fantastisch. So schade, dass die aufgehört hat. Und immer, wenn ich die im Fernsehen sehe, zaubert die mir ein Lächeln auf die Lippen und so. Also ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, wie jetzt bei anderen Persönlichkeiten, wenn wir jetzt Boris Becker zum Beispiel nehmen oder andere, die ja durchaus auch umstritten in vielen Aussagen bei manchen ankommen, ja, zu Recht oder zu Unrecht, lassen wir es dahingestellt, aber es ist eine persönliche Meinung, die vielleicht Persönlichkeit, die polarisierender ist. Bei dir habe ich keinen einzigen und ich habe mehrere gefragt, auch nochmal im Zuge von heute. Und ich habe keinen getroffen, der dich nicht mochte oder der nicht wusste, selbst in der Schweiz, wer du bist.
Oh,
was ich spannend finde.
Oh,
was glaubst du, hast du anders gemacht als vielleicht einige Kolleginnen?
Hast du das gerade gesagt? Authentisch sein, aber du hast gesagt, dass viele das nur sagen, aber ich kann wirklich nicht anders. Wenn ich, ich sage wirklich Dinge einfach, wie ich denke und ich weiß nicht, vielleicht ist es das und mich selbst nicht so ernst zu nehmen, das ist, weil, ich bin glücklich so, wie ich bin und nehme ich halt nicht so ernst, vielleicht ist das, keine Ahnung. Und ich mag Menschen halt einfach. Hör Menschen gerne zu, mich interessieren Menschen. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das liegt. Aber ich freue mich natürlich, ist ein super Kompliment und freut mich wirklich sehr.
Du bist danach, was hast du danach gemacht? Also du hast aufgehört, du hast dich auf den Parkplatz gesetzt und hast gesagt, gut, das war jetzt das letzte Spiel oder das war es jetzt und das ist okay?
Ja, auf dem Parkplatz saß ich und habe die Entscheidung für mich getroffen.
Okay.
Danach, nach meinem letzten Spiel, nicht wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr, aber so wie ich mich kenne, bin ich erstmal feiern gegangen. So, und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann ist auch wieder so ein, um das Chaotische ein bisschen zu beschreiben, da war ich ja in Portland, Oregon, habe da alles verkauft und bin dann nach Deutschland zurückgezogen, habe da wieder alles eingekauft, wieder eine Wohnung gemietet und 4 Wochen später rief Portland an und meinte, hast du Lust, als Trainerin zurückzukommen? Und ich so, ja. Keine Ahnung, ob ich eine gute Trainer, ich weiß es nicht, aber lass es uns mal ein Jahr probieren und mich da mal reinschnuppern, ob ich das überhaupt kann, ob ich da gut bin oder halt nicht. Und dann habe ich wieder alles verkauft in Deutschland, bin wieder nach Amerika gezogen. 4 Wochen später, nachdem ich nach Deutschland gezogen bin. Aber egal. Ja, und aus ein Jahr schauen wir mal, wie es wird, ist dann insgesamt 9 Jahre Trainer da sein. Also ich war ja noch 2 Jahre als Spielerin in Portland und dann 9 Jahre als Trainerin. Und fand es mega, super schön.
Ja. Was gibt's was du dann auch vermisst an den USA? Man hört ja im Moment eher nur die kritischen Seiten, klar auch auf die Politik bezogen. Und ich habe selber Freunde auch in den USA und weiß nicht, ob ich da nochmal, ich war ein Jahr dort, aber als ich 15 war, aber ich weiß nicht, ob ich da leben wollen würde. Was vermisst du?
Also erstmal muss ich sagen, dass Portland, Oregon, gibt ja 2 Portland, aber Portland, Oregon, eine Bubble in Amerika auch ist. Es ist eine sehr liberale Stadt, sehr offene Stadt, auch sehr amerikakritische Stadt. Ich glaube, man hat es während der Black Lives Matters Bewegung mitbekommen, die ganzen Proteste in Portland. Ja, ist aufgestanden, Portland ist wirklich aufgestanden und hat sich gewehrt. Von daher war ich schon in der richtigen Stadt, auch wie gesagt, in dieser sehr liberalen Stadt. Von daher würde ich da jederzeit auch wieder hinziehen. Ich habe mich da pudelwohl gefühlt und es war 11 Jahre lang mein Zuhause. Aber Amerika ist so groß und das kann man gar nicht nachvollziehen. Man kann nicht sagen Amerika, weil es gibt, ich würde sagen, einmal die ganzen Küstenstaaten mit New York, die total progressiv sind, die ganzen in Kalifornien, die sich wirklich auch wehren gegen die Politik, die jetzt gerade in Amerika stattfindet. Aber dann gibt es natürlich auch die States wie Iowa oder ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, oder die etwas konservativen States. Und wenn man mit den Leuten da redet, wo man denkt, das kann doch nicht das gleiche Land sein. Das ein Land ist so unterschiedlicher nicht sein können von der Mentalität und von der Einstellung her. Das ist schon krass, aber ich vermisse tatsächlich auch, ich meine, es war ja eine bewusste Entscheidung, zurück nach Deutschland zu gehen. Ich mag Deutschland, ich bin sehr gerne in Deutschland und ich liebe auch wirklich viele, viele Sachen an Deutschland. Aber natürlich fehlen mir auch, und das war, deswegen bin ich froh, 11 Jahre in Amerika gewesen zu sein. Die Amis, so oberflächlich, wie sie manchmal sein mögen, aber trotzdem diese Leichtigkeit, die teilweise da ist, dieses Positive, wo ich immer denke, das ist doch alles gefaked, so, also ist doch alles nicht realistisch. Aber die Amis glauben da wirklich dran. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, auch diese vielleicht manchmal gespielte Freundlichkeit, dieses Positive am Leben, das vermisse ich schon manchmal. Oder musste mich erst wieder, sagen wir mal, an die deutsche Härte ein bisschen gewöhnen. Ja. Aber jetzt ohne irgendwie naiv zu sein. Ich weiß natürlich auch, dass in Amerika auch in den Staaten wie Oregon oder Kalifornien sehr, sehr viele Probleme herrschen. Also trotzdem, wenn man ans tägliche Leben denkt, ja, vermisse ich manchmal diese Freundlichkeit, ob es gespielt ist oder nicht gespielt ist. Aber oder auch immer dieses Komplimente verteilen, dass man über die Straße geht und sagt, das steht dir gut, das ist schön, dass man diese Lockerheit auch bei den Komplimenten hat. Oder hey, Kuchen, schaust gut aus heute. Und das vermisse ich manchmal.
Das kann ich nachvollziehen. Also sagen auch viele, eine meiner ältesten Freundinnen lebt in Miami und also in Palm Beach. Und sie sagt, sie hat in Wien, ist in Wien aufgewachsen und ich liebe Wien sehr, aber ich bin sowieso eher. Also ich liebe dieses Pittoreske und manchmal dieses Grantige. Ich finde, das hat irgendwie, ist mir vertrauter. Aber, und sie sagt, genau das kann sie nicht ertragen und ist deswegen nach Amerika, weil sie das eben, diese Freundlichkeit, auch mag sie manchmal als oberflächlich gelten, aber das ist ihr näher. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Und das andere ist sicher dieses Yes, we can und Yes, we, also dieses Anpacken und wir schaffen das.
Dieses Yes, we can. Das finde ich da am beeindruckendsten, wo wir dann mit unserem deutschen oder europäischen Denken hinkommen. Ja, jetzt machen wir ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen realistischer. Und dann schaffen die es aber wirklich, wo ich mir denke, die haben so Überzeugung und die glauben da wirklich dran. Und das ist schon eine Sache, die ich auch in Amerika gelernt habe. Immer noch nicht jetzt super wie ein Ami großdenkend, aber ich bin schon öfters auch mal aus meiner Komfortzone raus.
Ist es deswegen, dass du dann dir gedacht hast, jetzt mache ich irgendwie Stars on Ice, gehe, du warst mal Bäckerin des Monats oder Bäckerin der Woche?
Ja.
Promi backen? Dann warst du irgendwie, hast du dich in Kostüme gezwängt und dachte, wow, da muss man Mut haben, auch auf dem, also ich rutschte sofort aus, wenn ich auf so Schlittschuhen stehe, aber ich habe mir auch die Videos angeguckt. Ja, aber es war zumindest, du hattest Lebensfreude und Spaß.
Ich habe viel gehoben, ich habe viel Hebephasen gehabt. Also wir wussten schon, wie wir es am besten umgehen.
Ist es deswegen auch, dass du gesagt hast, okay, dann probiere ich jetzt auch nochmal Fernsehen und die Karriere danach. Publikum, jetzt hast du bald dann deine eigene Show Ecken und Kanten, ein Abend mit vor Ecken und Kanten, einen Abend mit Freunden.
Genau.
Wo du dann Berlin, Frankfurt, München etc. tust. Wir blenden auch noch die Daten übrigens ein. Bei Spotify und Apple sieht man die dann auch. Wie ist das dann für dich? Also du hast dann gedacht, das mache ich. Yes, I can do that too. Oder wie kamst du dann dazu?
Das hat tatsächlich nichts mit der amerikanischen Positivität zu tun, sondern ist, glaube ich, das bin ich. Ja, das ist wirklich auch so ein Ding. Da ist auch kein Entwicklungsprozess bei mir. ein Beispiel. Ich habe Höhenangst, ja. Ich habe unfassbare Höhenangst.
Geht mir auch so.
Ja, und dann sagt mir jemand, hey, Fallschirmspringen ist cool. Und ich so, nee, ich habe aber Höhenangst. Dann sagt die andere Person, aber Fallschirmspringen ist echt cool. Dann sage ich, nee, okay, dann mache ich's halt. Dann sitze ich in diesem Flugzeug und kippe fast den Ohnmacht und denke jedes Mal, warum mache ich das? Du weißt, du hast Höhenangst. Aber ich weiß auch, dass ich dann wieder in dieses Flugzeug steigen würde, weil immer diese Neugier dann doch größer ist. Und bei Dancing on Ice zum Beispiel, ich war noch nie auf Schlittschuhen gestanden, keine Ahnung. Aber ich kann halt über mich selbst lachen. Und es war auch wirklich zum Schießen. Und ich vergleiche mich dann auch nicht mit den anderen, die waren alle tausendmal besser als ich. Aber ich habe mich über meine 5 Fortschritte gefreut. Als ich dann, keine Ahnung, rückwärts laufen konnte beispielsweise, sah immer noch fürchterlich aus, aber ich habe mich darüber gefreut. Und wie gesagt, ich kann das selber über mich lachen und nehme mich dann nicht so ernst und habe Spaß, wenn, es war ja auch im Studio so, wenn die Leute unterhalten sind und wenn die Spaß haben und da habe ich dann auch Freude dran.
Wann hast du dein TV-Gen entdeckt, das erste Mal? Wann hast du gedacht, das geht? Du warst mal in Goodbye Deutschland irgendwie bei Fox, die haben dich da begleitet noch in Amerika, ne?
Na, zweimal, genau, die waren auch in Australien. Aber die erste größere TV-Produktion war, glaube ich, 2017. Da war ich mit Global Gladiators in Namibia. Das war auch eine Herausforderung. Das war so mein erstes großes Projekt. Da waren wir 4 oder 5 Wochen in einem Container. Wir haben Essen bekommen, wir haben alles bekommen und mussten so zu 10 Promis und wir sind durch Namibia gekarrt worden und mussten da die abartigsten Challenges machen, auch da wieder. Alles natürlich in der Höhe und wenn man dann die Bilder danach sieht, muss ich sagen, ich war echt grün im Gesicht vor Angst. Und das ist auch, also ja, da gab es Challenges, da war ich wirklich aufgeregter als vor einem WM-Finale, weil einfach die Challenges so krass waren. Und so hat es so ein bisschen angefangen, diese TV-Karriere. Und dann kam eins, dann kam das andere. Und dann, ja, hat man dann natürlich Spaß dran. Und ganz ehrlich, man lernt ja auch immer wieder neue Sachen. Und habe ich gedacht, dass ich mal vor einem Millionenpublikum auf Schlittschuhen auftreten darf, im Kostüm. Also, wie toll, dass man das machen darf. Oder, dass ich backen darf. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Plätzchen gebacken. Auf einmal fange ich an, Torten zu backen.
Und bist sogar Bäckerin der Woche oder des Monats.
Bäckerin
oder was?
Der Woche bin ich geworden, habe Amira nach 3 Wochen die Schürze abgeluchst. Okay, wir sagen jetzt nicht, dass ich eine Woche später ausgeschieden bin, aber Hauptsache den Titel Bäckerin der Woche habe ich noch mitgenommen. Ja.
Wenn dich jetzt der Bekanntheitsgrad dann größer und größer ist und du dann durch deinen Wohnort oder durch Berlin oder in München gehst, erkennen dich dann die Leute jetzt mittlerweile so, auch durch diese TV-Auftritte mehr und sagen...
Das ist total lustig, ja, tatsächlich. Aber es kommt immer drauf an, bei welcher TV-Show ich gerade mitgemacht habe. Das ist wirklich zum Totlachen. Am Anfang natürlich sind sie nicht die Fußballerin, Klar, es war ja mein Hauptberuf. Aber dann nach Dancing on Ice war ich zum Beispiel am Flughafen. Und dann kam so ein Pärchen zu mir, mittleren Alters, und meinten, sind Sie nicht die Schlittschuhläuferin? Ja, bin ich auch. Es ist ganz lustig. Oder mit dem Becken und mit dem Backen ging's eigentlich. Aber ja, gut, bei Deutschland können aber die Leute auch nichts dazu, weil die Sendungen immer wieder wiederholt werden seit 10 Jahren. Wird halt öfters noch die Sendung aus Australien wiederholt. Und dann kommen die Leute immer und fragen, Sie wohnen ja jetzt in Australien. Ja. Also das ist immer ganz schön. Aber am krassesten war es wirklich mit dem Schlittschuhlaufen, wo die Leute dann gefragt haben, ob ich nicht die Schlittschuhläuferin wäre.
Das ist ja lustig. So kann man sich immer wieder neu erfinden.
Ja, wird immer wieder schön aus seiner Komfortzone irgendwie rausgedrückt, was ich super finde.
Gibt es etwas, was du nicht machen würdest?
Alles, was mit so Reality-TV und ich kann damit überhaupt nichts anfangen, oder Dschungelcamp oder sowas, das ist nicht meins, überhaupt nicht. Eher so Spielshows, so Challenges, so Abenteuershows, wo man so persönlich auch an die Grenzen gehen muss, sowas eher.
Ist es das, dass sie beim Dschungelcamp, dass dieses Fremdschämen da kommt, weil sie sich ihre innersten Nöte nach außen vermarkten?
Keine Ahnung, was ich für ein Problem im Dschungelcamp habe, aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, was davon gespielt ist und was davon ernst ist. Ich weiß nicht, erfinden die Leute was, um jetzt den Titel zu gewinnen? Erfinden sie eine Geschichte? Ist das alles inszeniert? Ist es nicht inszeniert? Also das ist für alles für mich so ein bisschen unehrlich. Oder ich weiß es nicht, wie ich es richtig einschätzen kann. Und finde ich es auch teilweise ziemlich erniedrigend, wie die Leute da teilweise behandelt werden, und
verstehe ich. Es ist bei mir ist immer dieses Fremdschämen und diesen Voyeurismus, den man da entlarvt, ne? Also das ist so dieses und fast arm, dann teilweise tun die einem auch leid. Wenn man denkt, brauchen die jetzt das Geld so dringend, dass sie das irgendwie machen müssen.
Ja, leid tun nicht, weil unterschreiben ja den Vertrag. Ich weiß, was du meinst, aber kann schwer einschätzen, was es ist, aber irgendwas stört mich an der Sendung komplett.
Wenn wir bei Sendungen bleiben, jetzt, du fängst jetzt eben dieses Ecken und Kanten, das ist ein neues Programm. Was wird das? Wie sieht das aus? Was darf man erwarten?
Warte mal ganz kurz. Aha. es gibt jetzt, also es wird keine Comedy-Show oder sowas. Bin ja kein Comedian. Es wird im Prinzip, man muss sich das so vorstellen, ich bin mit Weggefährten, mit Leuten, abends in Berlin an der Bar, und wir reden übers Leben. So, jetzt können wir nicht so viele Leute mit in eine Bar nehmen. Da haben wir gedacht, machen wir es halt auf der Bühne. Im Prinzip ist es so, dass eine Wohnzimmeratmosphäre entsteht, hoffentlich, und dass dann Gespräche stattfinden, die jetzt nicht nur über Sport gehen, sondern auch ein bisschen übers Leben, wo aber auch das Publikum mit einbezogen wird. Also es soll jetzt nicht so sein, dass so zwei sitzen oben und quatschen und das Publikum ist da, sondern ja, ich würde gern das Publikum mehr mit einziehen, dass es so interaktiv wird. Und im Prinzip wird in jeder Stadt das Thema auch anders werden oder die Show anders werden, weil die Gäste komplett unterschiedlich sind. Ich habe Gäste, mit denen habe ich im Vorfeld gesprochen, deren Geschichte ist so und so verlaufen, und bei denen ist ein großes Thema, ich sage jetzt mal, das Thema Scheitern. Ja, dann wird es ein anderes Thema sein wie in München, wo ein Gast ist, wo das Thema ein ganz anderes wieder ist, wo es geht um verschiedene Rollen im Leben einzunehmen. Also es gibt jetzt nicht so einen roten Faden, weil die Gäste halt jedes Mal anders sind.
Kannst du einige Gäste schon verraten oder sind die dann spontan?
Das muss ich gerade überlegen.
Überraschen, also Überraschungsgäste.
Also ich habe jetzt für jede Show, finde ich, gute Gäste, richtig gute Gäste. Also ich glaube, ich darf die nicht verraten.
Ah, da muss man kommen.
Genau, man muss kommen, genau.
Was ist, wenn du sagst, über ein Lebensthema, was die haben, was ist deins? Hast du ein großes?
Ich glaube wirklich, wenn ich so zurückdenke oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ist immer so Gemeinschaft, dass man in der Gemeinschaft gut funktioniert. Das ist so, glaube ich, mein persönliches Lieblingsthema. Oder das Thema, warum waren wir erfolgreich? Da kommen immer 1 Million Faktoren, aber oder warum ist man nicht erfolgreich manchmal? Also ich meine, das ist, glaube ich, so mein Thema. Und aber auch, dass es verschiedene Wege gibt, erfolgreich zu sein, dass es nicht nur den einen Weg gibt, um erfolgreich zu sein. Ja, der einen vielleicht von der Gesellschaft so vorgegeben wird.
Merkt man das dann auch? Du hast deine Frau Magdalena geheiratet 2016.
Ja. Ja.
Merkst du das dann auch in der Beziehung oder in der Ehe, dass dieses Thema Gemeinschaft, dass dir das total wichtig ist, dass man Dinge zusammen dann, dieser Zusammenhalt?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sonst hätte ich es ja nicht geheiratet, aber ich glaube, das ist schon ein großes Thema, weil klar, es ist wichtig, Freiheiten zu haben, aber ich glaube, ich bin zum Beispiel jemand, ich mache total gerne total viel mit meinem Partner. Man sagt, man soll sich nicht auf die Nerven gehen, man soll, aber wir haben so vieles, wir sind so unterschiedlich, aber wir haben so viel auch zusammen und ich mache einfach gerne Sachen mit ihr. Ich bin einfach happy. Schon, glaube ich, schon auch ein Thema. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja, was war die Frage nochmal? Ich habe gerade in Erinnerung geschwelgt.
Welche?
Ja, nein, aber da weiß ich habe gerade überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. 2013 in der Bar und sie ist 4 Wochen später mit mir nach Australien gezogen. Wir kannten uns überhaupt nicht. Dass sie überhaupt dieses Risiko eingegangen ist. Und das meine ich auch wieder. Das ist alles so, eine Beziehung sollte so und so und so sein. Und wir haben alles Risiko in Kauf genommen. Sie hat ihren Job gekündigt, ist mit mir nach Australien. Dann sitzt sie in Australien, musste ich erst mal kennenlernen. Dann kannst du nicht sagen, streiten wir uns jetzt, fliege ich aber nach Hause oder bist halt mal 30 Stunden unterwegs von, ja. Und dann die ganzen Umzüge, dann habe ich, ja, deswegen habe ich gerade darüber nachgedacht, krass, was wir in den 13 oder 12,5 Jahren schon alles so zusammen gerockt haben. Und jetzt ist es erst, wir in Deutschland leben. Und ich glaube, ja, weil wir über Gemeinschaft oder Team und so gesprochen haben, ich glaube schon, dass man wichtig ist, dass man sich so lässt, wie man ist. Wir sind ja komplett unterschiedlich, meine Frau und ich, also auch optisch. Aber trotzdem haben wir so dieselben Werte zusammen. Und das ist schon so schön.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast sie in der Bar kennengelernt und dann hast du gesagt, jetzt gehen wir nach Australien. Und sie hat gesagt, ja, Baby, ich nehme deine Hand und gehe mit dir nach Australien.
Genau, ich kündige meinen Job und komme sofort mit. Nein, also, das war wirklich so. Ich hatte schon einen Vertrag in Brisbane unterschrieben. Und das war halt zwischen Kennenlernen und Abflug war noch 4 Wochen Zeit. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Haben wir noch 4 Wochen Spaß? Oder haben wir Long Distance Relationship, Australien, Frankfurt, haha, kennen sich 3 Wochen oder eine Woche kannten wir uns da. Ja, oder du kommst mit. Und dann hat sie gesagt, lass mich mal drüber nachdenken. Und dann hat sie gesagt, okay, no risk, no fun, dann ist sie mitgekommen. Und dann saßen wir in Australien.
Das ist ja cool. Ja klar, da kann man nicht einfach sagen, jetzt gehen wir wieder auseinander.
Genau, dann müssen
wir uns gleich streiten.
Ja, und wir kennen ja auch erstmal keinen. Da kannst du nicht sagen, jetzt gehe ich zu meiner besten Freundin oder ich gehe mal da und dahin oder ich gehe zu mir nach Hause. Du musst dich miteinander auseinandersetzen, weil du halt in einer Stadt wohnst, wo du fast noch niemanden kennst und noch 30 Stunden Flugstunden von zu Hause entfernt bist. Das ist einmal Kennenlernen-Hardcore-Programm.
Sag, und wer hat dann den Heiratsantrag gemacht, du oder sie?
Ich habe den Heiratsantrag gemacht, ja. Ganz unromantisch.
Ja, ja. Wie?
Na, einfach zu Hause. Das war so ein Gefühl, jetzt muss man mal, also jetzt ist
Butter bei die Fische.
Ja, genau. Ja, wir waren nach 3 Jahren, ja. Genau.
Ich hab eine Frage, die wollte ich dich fragen, weil mich das einfach wirklich, weil mich das auch immer interessiert. Aber wer, als du gesagt hast, ich liebe eine Frau, wussten das deine Eltern schon? Haben die das vorher schon?
Ja, ja, die wussten
das. War das keine Überraschung?
Nö. Aber das habe ich denen, ja. Also ich habe ja immer mal hin und her. Das wussten die auch alle, mein Mann, meine Frau. Und ich bin da immer sehr, sehr offen gewesen.
Und dann hast du gesagt, als du gesagt hast, jetzt heirate ich eine Frau, war das auch kein...
Überhaupt
nicht.
Das war
dann einfach normal.
Es war nie ein Problem. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Magda ist so integriert bei mir in der ganzen Familie, mit meinen ganzen Cousins, Cousinen, Tanten, Eltern. voll integriert. Von Anfang an, ja.
Ist dann, würdest du sagen, dass du das, was du, was man auch so die letzten in unserem Gespräch jetzt finde ich, dieses unglaubliche Bodenständige eben, dieses, du nennst es authentisch, dieses auch Zufriedensein mit sich und Dinge auch oft zu nehmen vielleicht, so klingt es zumindest, wie sie halt dann kommen, aufgrund von Neugier oder was auch immer. Glaubst du, das hast du von zu Hause dann auch mitbekommen?
Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter tatsächlich mitbekommen. Ich glaube, das ist so ein Mix aus, was soll schon passieren? Und auch eine große Portion Naivität. Aber ich glaube, das sollte man sich auch, also ich bin froh, dass ich das habe. Einfach davon ausgehen, dass das Leben ja so oder so weitergeht, bis zu einem bestimmten Punkt und dass man nur so viel davon wirklich beeinträchtigen kann. Und von daher nehme ich einfach Sachen oft so, wie sie sind. Aber ich glaube, das stimmt schon, was du gerade gesagt hast. Das kann man, glaube ich, auch nur machen, wenn man mit sich selbst so in Reinen ist oder auch das Gefühl hat, sich selbst genug zu sein.
Mhm.
Und und Punkt.
Ja. Mit was bringt man dich, eine letzte Frage dazu, mit was bringt man dich dann aus der Ruhe?
Das kann ich dir ganz einfach sagen. Also wie gesagt, das ist wirklich, mir bringt fast wirklich nichts aus der Ruhe. Wirklich.
Ja.
Aber was mich wirklich ganz, ganz krass aus der, das liegt aber daran, dass ich wirklich ein sehr loyaler und ehrlicher Mensch bin. Bin ich auch Skorpion durch und durch. Wenn jemand anfängt, unehrlich hintenrum zu sein, manipulativ wird, dann ist vorbei. Dann will ich mit den Menschen nie wieder was zu tun haben. Und ich mag eigentlich immer alle Menschen und ich lasse alle Menschen. Ist mir egal und ist alles okay. Lass jeden sein, wie er ist. Aber wenn ich das merke, ist vorbei. Der Schicht im Schacht, da geht bei mir gar nichts mehr. Da bin ich Skorpion durch und durch. Da ist aber wirklich alles vorbei.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich bin Widder. Ich bin Widder, Aszendent Widder. Und normalerweise gebe ich nicht so viel auf, genau, auf Sternzeichen. Aber das, was man Widder nachsagt, anders als Skorpion, ist ja dieses, quasi bei mir ist so sehr viel, wir sagen, I roll a Göschinen, also dieses, der Zug fährt durch. So, ich höre nicht so richtig. Also bei mir können Leute, und das ist jetzt keine Einladung mehr, aber bei mir können Leute schon, also es dauert sehr lange, bis ich sage quasi, jetzt ist genug Heu drunter, sagt man in der Schweiz, jetzt reicht Schicht im Schacht. Und mein Mann, der ist kein Skorpion, der ist irgendwie, hat im Dezember Geburtstag, ich weiß nicht, was das dann ist, Schütze, glaube ich. Und da ist es eher so wie bei dir, bei Skorpion, was du beschreibst. Also wenn der merkt, jemand ist hinterhältig, hinterfort sich was, aber da ist dann vorbei. Und das lässt er einen dann auch so spüren.
Ja.
Und so könnte ich gar, das ist dann, und das, lustigerweise, da habe ich eine längere Zündschnur, was aber gar nicht so gut ist, vielleicht.
Sagt man aber auch immer so, ey, du bist dann so radikal. Dann sage ich, ja, aber das ist das Einzige, wo ich wirklich radikal bin. Und sie so, ja, ist schon, aber da ist auch no way of return.
Ja, ja, bei ihm auch nicht. Ja, und bei mir ist da kannst du wirklich dann, wenn du einmal mich nett anlächelst und ich war, wir haben alle Fehler, wir sind alle menschlich.
So bin ich auch immer bis zu dem Punkt. Immer.
Bis zu dem
Punkt. Genau, versuche immer noch das Gute und vielleicht aber doch da und da und der. Versuche immer Entschuldigungen für die Menschen zu finden, warum oder wieso sie wie gehandelt haben. Aber wenn ein, zwei Sachen und dann ist vorbei. Komplett.
Ja, ich kann es verstehen.
Auch wenn ich wirklich 1000 Nachteile dadurch habe. Mir egal. Komplett egal. Ja.
Eine Abschlussfrage hätte ich noch.
Oh Gott, ja.
Ist einfach nur, weil mich das interessiert. Du bist ja Torhüterin, Torwart, Torwärtin, Torhüterin, Trainerin des Goalies der Schweizer Nationalmannschaft, Frauenfußballnationalmannschaft. Und keiner hätte gedacht bei dieser EM dieses Jahr, dass ihr so weit kommt, wie ihr gekommen seid. Und seitdem ist die Schweiz im Frauenfußballfieber und ich schaue mir auch die Spiele an und mein Sohn guckt sich auch jedes Spiel an und als er gehört hat, wir haben heute den Podcast, war total aufgeregt und meinte, wann kommt sie zum Abendessen? Das ist genau.
Ich warte auf die Einladung. Ich bin
ja, sofort, wenn du in der Schweiz bist. Was, du bist nächstes Jahr weiterhin
Es schaut so aus, ja.
Es schaut so aus, es gab eine Veränderung bei euch sozusagen. Die Trainerin Pia Sundhagen ist nicht mehr Trainerin. Es ist ein neuer Trainer. Wie war das für dich in die Schweiz? Jetzt bei all dem hast du wirklich wenig klischeehaft Schweizerisches an dir. Musstest du das, ohne es jetzt näher auszuerörtern, musstest du dich da auch noch umstellen in dem Umfeld?
Von einem Extrem ins andere. Ich komme aus Amerika. We are the best. Wir sind die Besten auf der Welt und immer größer und weiter. In die Schweiz, die ja sehr bescheiden, sehr nicht demütig sind. Das ist schon wirklich von einem Extrem ins andere Extrem, ja. Also da musste ich mich auch mal ein bisschen kurz schütteln, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt.
Hast du eine Rede gemacht dann vor den Mädels und hast gesagt, also passt auf?
Nein, auf Gottes Willen, nee.
Du kommst dahin, es ist eine ganz andere Kultur. Wie lange hat es gebraucht, bis du dich dem angenähert hast und was ist der größte Unterschied? Zwei Fragen hintereinander. Zwischen Schweizer, jetzt dem Umfeld in der Schweiz und dem restlichen, wo du vorher...
Ich glaube, die Schweizer tun sich schwer, in Sachen auszudrücken, was sie wollen. Denn musst du alles aus der Nase ziehen. Die sind so nett, die sind so lieb und sind dann teilweise vielleicht auch unzufrieden, können aber nicht sagen, was eigentlich los ist. Und weil sie einfach so, ja, ein wunderbares Volk sind irgendwie. Ich mag die Schweizer so gerne. Und meine Mutter und meine Frau waren ja auch während der EM da und die haben auch gesagt, wir haben selten so ein nettes, tolles Land wie die Schweiz bereist. Und das stimmt auch. Aber so in Bezug zum Beispiel auf meine Torhüter, man merkt, die sind unzufrieden mit irgendwas, aber sie sagen es dann nicht. Und dann ist das so ein Rätselraten. Und ich glaube, wir sind dann so aufeinander zugegangen. Auch es passiert dann auch wieder mit Vertrauen, dass man wirklich verbal äußert, was eigentlich jetzt gerade los ist. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. In Amerika ist das Training noch nicht mal fertig. Bis gerade ins Büro steht die Erste schon im Büro und sagt, das und das war heute scheiße. So, okay, gut. Das ist jetzt in der Schweiz nicht so.
Ich finde es spannend, weil man hat bei der EM gemerkt, dass sie nicht immer jetzt nachgefragt haben, bevor sie ein Tor schießen dürfen. Weil sie haben davor immer, hat man gemerkt, bei manchen Matches, haben sie wie so nachgefragt. I need the permission. May I do this? Ja, der gegnerischen Mannschaft gegenüber. Und du denkst so, Mensch, schieß doch einfach mal. Jetzt mach doch! Ja, obwohl ist man ja sowieso, wenn man vorm Fernseher sitzt, immer Coach, Trainer und Fußballerin in einem. Obwohl man keine Ahnung hat. Aber das war so ein bisschen das Gefühl. Und ich finde, das hat sich schon verändert. Jetzt von einem Laien wie mir.
Das stimmt. Ja, also generell muss man einfach sagen.
Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. Hat Nadine Angerer jetzt gerade gesagt zu dem, was ich jetzt kommentiert habe über Fußball, das stimmt. Ich möchte kurz den Moment genießen und das festhalten.
Habe ich gesagt, das stimmt?
Das ist ganz still. Also, ganz kurz, Fanfare, jetzt darfst du weiterreden.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein,
du wolltest sagen, ja, dass sich das verändert hat, quasi, dass sie jetzt vielleicht angriffslustiger geworden sind.
Ja, ich glaube so auch vor allem die junge Generation. Man kann ja einfach sagen, die Schweizer sind halt einfach so wirklich tolle, nette Leute. Aber man kann ja jetzt auch nicht eine ganze Kultur oder Mentalität aus einem Volk oder aus einem Land rauskriegen. Und das will ja auch gar keiner. Aber wenn man jetzt so die neue Generation sieht, die jetzt kommt, die haben so diese angeborene positive Arroganz, nenne ich das mal. Auch mal dieses einfach mal sagen, nö, wir gewinnen das heute. Oder dieses Selbstvertrauen. Und das ist schon schön auch zu sehen, was in den nächsten Jahren in der Schweiz noch alles entstehen kann mit dem Frauenfußball.
Ich könnte mich Stunden mit dir unterhalten. Ich weiß, warum du es mit so vielen Menschen klicken lässt und ich freue mich. Ich gucke mal, gibt es noch Karten? 21.01. München habe ich mir aufgeschrieben, 17.01. Berlin, 27.01. Köln.
Ja.
Unter anderem, die anderen Sachen werden wir dann reingeben, noch wo es noch ist. Was muss man tun, um Karten zu bekommen oder ist schon alles?
Einfach welche kaufen.
Einfach welche kaufen. Du wirst es uns noch auf Instagram und Co. wischen lassen.
Genau. Oder ja, genau. Gibt es eine Vorverkaufsstelle in Deutschland. Hesen heißen die. Und da kann man es kaufen. Frankfurt ist ausverkauft. Ja.
Frankfurt ist ausverkauft.
Ja, am 14.01. Habe ich auch. Da ist die einzige Show, wo ich tatsächlich zwei Gäste habe.
Dann werde ich mal gucken, ob ich das dann München finde ich sehr geil.
Das wäre sensationell.
21.01.
Ja.
Ich freue mich total. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Jetzt, ich wünsche dir, weil wir diese Folge ja eben nicht im neuen Jahr aufgenommen haben oder aufnehmen jetzt gerade, sondern immer noch vor Weihnachten eigentlich sind, wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest, wo auch immer, und einen grandiosen Rutsch in ein. Du hast am Anfang gesagt, du wünschst dir Leichtigkeit, oder?
Genau.
Ich finde, Leichtigkeit ist gut, aber ich glaube, um Leichtigkeit zu haben, muss es bei mir dann immer so sein, dass alle A, gesund sind und ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Frieden als dieses Jahr, so generell, wäre nett. Wenn ich so einen Stab hätte bei einer Misswahl, wenn man mich fragen würde, was wollen Sie, Weltfrieden?
Ja. Ja,
früher hat man immer gelacht und dachte, das ist das Klischee. Mittlerweile, ich stehe dazu, ich möchte gerne Weltfrieden.
Würde ich auch unterschreiben, sofort. Mehr Leichtigkeit ins Leben.
Automatisch mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr. Und dass alle gesund sind und dass sie alle, ja... Glück finde ich gut, ganz wichtig.
Das stimmt. Schönes Schlusswort.
Ich danke dir für deine Zeit. Das hat total viel Spaß gemacht.
Ebenfalls.
Dies war eine weitere Folge Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, ganz vielen Leuten weitersagen und kommentieren. Ich freue mich immer, von euch zu hören oder zu lesen. Make It Click, der Podcast, kommt ab jetzt einmal im Monat auf allen Podcast-Plattformen. Let's make it click.